Deutschlandfunk Kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Rettet das Internet. Das ist die Überschrift, unter der sich die Kritiker versammeln. Die Gegner der Urheberrechtsreform, die die Europäische Union in diesen Wochen auf den Weg bringen will. Neue Regeln sollen die Rechte von Kreativen, von Autoren stärken, sagen jedenfalls die Befürworter. Die großen Plattformen sollen besser dafür Sorge tragen, dass Urheberrechte auch im Netz gewahrt bleiben. Die Gegner fürchten um die Freiheit des Internets Zensur, dass künftig Algorithmen der Meinungsvielfalt Grenzen setzen werden. Knapp 5 Millionen Menschen haben sich in einer Petition gegen die Pläne gewandt. Eine bundesweite Demonstration ist für Ende März geplant und am Wochenende gingen in Köln nach Angaben des WDR rund 2000 Menschen dagegen auf die Straße. Diesen Streit, in dem beide Seiten rhetorisch ganz ordentlich Gas geben, den wollen wir heute Vormittag zum Ausgangspunkt nehmen, um zu fragen, ist die Freiheit des Netzes in Gefahr? Ist das Netz überhaupt frei? Oder dominiert von US-Großkonzernen? Wieso stellen sich die EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegenüber der Kritik mehrheitlich taub? Vertieft der Streit jetzt eine ohnehin weit verbreitete Europaskepsis? Wie zufrieden sind wir überhaupt mit diesem Internet, in dem auch massenhaft Hass und Lügen verbreitet werden? Ist das Internet noch zu retten? Wo bräuchten wir Nachjustierungen und welche könnten das sein? Streit um Uploadfilter, Hass und Lügen im Netz. Welche Regeln braucht das Internet? Das ist unser Thema heute Vormittag bei Kontrovers hier bei uns im Deutschlandfunk bis 11.30 Uhr. Ich stelle Ihnen die Gäste vor, die heute Vormittag mit uns diskutieren. Aus Brüssel zugeschaltet ist uns Julia Reeder von der Piratenpartei, Europaparlamentarierin und Mitglied im Rechtsausschuss. Und bei mir hier im Studio ist Professor Frank Überall. An der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft lehrt er unter anderem Journalismus, ist Mitglied der Schriftstellervereinigung PEN und Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Der Deutsche Journalistenverband ist eine Gewerkschaft von Journalistinnen und Journalisten und der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle einmal erwähnt, dass ich als Redakteurin hier beim Deutschlandfunk auch einfaches Mitglied des DJV bin. Und Professor Marc Ziegele ist bei uns an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, Juniorprofessor für politische Online-Kommunikation. Und an diese Stelle gehört ausnahmsweise auch der Hinweis, dass wir uns sehr intensiv darum bemüht haben, einen Vertreter aus der EVP-Fraktion, aus dem Europäischen Parlament, zu bekommen heute Vormittag in diese Sendung, weil der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss, weil der eine Schlüsselfigur in diesem Streit ist, die den Kompromiss, über den wir heute sprechen wollen, federführend mit ausgehandelt hat und weil die Expertinnen und Experten aus der Fraktion eben auch ganz entschiedene Befürworter sind dieses Projekts, aber nach Angaben aus den Büros war das für heute Vormittag leider nicht möglich. Hindert uns nicht daran, in eine spannende Diskussion zu starten. Wie immer haben uns heute Morgen schon Stimmen von Hörerinnen und Hörern erreicht und da hören wir jetzt rein.
Knut Schneider aus Köln. Das Internet braucht keine Regeln. Die Diskussion darum ist eine einzige Zensurdiskussion.
Hier Rüdiger aus Heidelberg. Das neue Medienzeitalter hat begonnen. Überwachen, abschalten, ausschalten, zensieren und Meinungen manipulieren.
Werner Berlin, guten Tag. Ich bin der Meinung, dass das keine Regelung braucht, denn die Gesellschaft sollte sich verändern, was ein sehr langer Prozess ist. Und das ist, wie gesagt, eine Frage der Zeit.
Ja, schönen guten Morgen, Wolfgang Erbe aus Köln. Im Internet sind so viele kreative Menschen unterwegs. Blogger, Menschen, die versuchen, das Internet interessant zu machen, den Menschen Informationen zu geben. Und das alles wird jetzt durch Artikel 13 und Artikel 11 in eine Situation gebracht, dass die Leute ihre Arbeit nicht mehr machen können. Ich finde das sehr schade. Freiheit im Internet ist eben halt die Freiheit der Kreativität. In Kunst und Wissenschaft ist sie geschützt. Warum soll sie jetzt im Internet eingeschränkt werden?
Guten Tag, mein Name ist Sascha Dius aus Heidelberg und ich bin der Ansicht, dass diese Uploadfilter das Problem von Hass und Hetze im Netz nicht beheben werden. Diese Filter sind nicht nur fehleranfällig, sondern sie können überdies nicht zwischen Zitat, Satire oder freier Meinungsäußerung unterscheiden. Die Filter bieten zudem noch die perfekte Grundlage für eine weitreichende Zensur der Meinungsvielfalt im Netz.
Stimmen also, die uns heute Morgen schon erreicht haben von unseren Hörerinnen und Hörern. Und das ist für mich die Stelle, Sie auch nochmal einzuladen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unsere Diskussion. Sie können sich melden per Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Wiederhole ich, kontrovers@deutschlandfunk.de. Oder wenn Sie live mitdiskutieren wollen, hier bei uns im Deutschlandfunk bis 11.30 Uhr, dann ist es die 00800 4464 4464. Ich wiederhole die Telefonnummer für unsere Live-Diskussion heute Vormittag. Das ist die 00800 4464 4464. Und jetzt wollen wir wirklich loslegen mit einer ersten Fragerunde. Julia Reda von der Piratenpartei. Wir wollen jetzt keinesfalls die ganze Diskussion vorwegnehmen, aber der Einstieg, das wäre die Bitte an Sie, uns, vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht täglich was ins Internet hochladen, zu erklären, was genau an dieser geplanten Reform aus Ihrer Sicht so gefährlich ist.
Ich glaube, die Upload-Filter sind das völlig falsche Mittel, um Urheberrechte im Internet durchzusetzen. Diese Richtlinie sieht vor, dass nicht mehr nur die Nutzer, die Inhalte auf Plattformen hochladen, selbst für Urheberrechtsverletzungen verantwortlich sind, sondern auch die Plattformen. Diese müssen sich bei Rechteinhabern um Lizenzen bemühen, was nicht so leicht getan ist, wie gesagt, weil die Plattform ja gar nicht weiß, welche Inhalte in Zukunft hochgeladen werden. Und sie muss eben auch den Upload von gemeldeten Inhalten verhindern, das heißt Upload-Filter einsetzen. Ich glaube, die Ziele waren an sich gar nicht so schlecht, dass man gesagt hat, okay, es gibt bestimmte Plattformen, die viel Geld verdienen, auch mit professionell erstellten Inhalten, wo die Urheber vielleicht gar nicht wollen, dass die dort hochgeladen werden und dass dort eine Abgabe gezahlt wird. Dagegen hat, glaube ich, kaum jemand was. Das Problem ist, dass diese Regelung weit darüber hinausgeht, legale Inhalte im Zweifelsfall sperrt, wie Parodien und Zitate, und dass sie auch Plattformen betrifft, wo es überhaupt kein Problem mit Urheberrechtsverletzungen gibt. Also zum Beispiel so etwas wie chefkoch.de, ja, das ist eine Webseite, wo Leute Rezepte austauschen.
Lassen Sie uns doch in die Detailbeispiele später gehen. Einfach für eine erste Orientierung hier in dieser Startrunde. Frank, überall, ich habe Sie gerade den Kopf schütteln sehen. Warum haben Sie mit all dem nun überhaupt kein großes Problem?
Auch ich kann Frau Reda zustimmen in ihrem ersten Satz. Uploadfilter in der Tat sind das falsche Mittel, um Urheberrechte durchzusetzen. Aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie setzen wir die Urheberrechte durch? Auch Journalistinnen und Journalisten, auch Kreative wollen leben. Und insofern müssen wir irgendwie ein Modell finden, wie das geht. Und diese Modelle gibt es ja. Wenn Frau Reda sagt, dass es gar nicht so leicht ist, das durchzusetzen und auch mit den Lizenzen es nicht so einfach wäre, weil man ja nicht weiß, was hochgeladen wird. Das ist insoweit erstmal richtig. Nur es gibt ja Verwertungsgesellschaften und die VG Wort zum Beispiel oder bekannter im Musikbereich die GEMA, die machen genau das, die lizenzieren genau so etwas. Und bei einem Scanner, bei einem Drucker, bei einem Fotokopierer, wo zum Beispiel die VG Wort bisher auch Abgaben bekam, wusste man auch nicht, was da kopiert wird. Da gibt es dann entsprechende Verteilungsschlüssel. Es ist also möglich ohne Uploadfilter. Uploadfilter lehnen wir als Deutscher Journalistenverband auch ab, aber wir brauchen schon diese Richtlinie, um endlich mal Urheberinteressen auch wirklich durchzusetzen.
Genau, und das erklären wir gleich alles nochmal genauer. Marc Ziegele, ich wollte mit Ihnen jetzt nochmal in die Vogelperspektive gehen. Jetzt zeigt dieser Streit um das Urheberrecht, um die Upload-Filter, der zeigt ja eigentlich auf tragische und auch drastische Weise, wie schwierig dann eben die sachliche Diskussion im Internet durchaus sein kann. Als Mob und als Bots wurden teilweise die Gegner der Urheberrechtsreform bezeichnet. Auch auf die Befürworter regnet es jetzt ordentlich Hass im Netz. Was zeigt Ihnen die Form, wie diese Debatte läuft?
Die Form ist zum Teil nachvollziehbar, weil überall dort, wo Menschen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, wo sie sich in ihrer Freiheit bedroht fühlen, kochen erstmal Emotionen hoch. Da spielt Angst eine Rolle, da spielt auch Wut eine Rolle. Das ist bei dem Thema jetzt nichts anderes als beim Tempolimit oder beim Veggie Day, der irgendwann mal diskutiert wurde. Die Menschen fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und das führt erstmal zu sehr emotionalen Reaktionen. Und deshalb ist auch die Diskussion gerade sehr am Hochkochen und wenig auf sachlichen Grundlagen geführt, sondern auf zum Teil auch Halbwissen und diesen Befürchtungen, dass hier eine Zensurmaschinerie geschaffen wird, die letztendlich das ganze Internet kaputt macht. Das ist, glaube ich, zu pauschal. Auf der anderen Seite ist die EU auch nicht gerade vorbildlich in ihrem Informationsverhalten, wie sie dem Bürger quasi transparent machen will, welche Folgen das Ganze hat.
Genau. Und weil wir heute in der Situation sind, dass wahrscheinlich der Wissensstand unserer Hörerinnen und Hörer nochmal sehr viel stärker auseinanderklafft, als wir es ja bei einer Diskussion ums Tempolimit oder um den Veggie Day hätten, wollten wir jetzt nochmal einsteigen mit dem Blick auf diese Upload-Filter. Also das ist der Punkt, um den sich jetzt ja die allermeisten Emotionen drehen. Und da läuft die Diskrepanz oder der Dissens ja auf die Frage raus, ob diese Upload-Filter nun nötig werden mit der Reform. Frau Reda, sagen Sie uns nochmal, Sie rechnen ja ganz fest damit, dass die kommen. Was macht Sie da so sicher?
Ich habe an den Verhandlungen teilgenommen und ich weiß, dass sobald ein einziger Rechteinhaber keine Lizenz erteilen will, die Plattform verpflichtet ist, Upload-Filter einzusetzen. Es ist also nicht so, dass man sich einfach an alle Verwertungsgesellschaften wenden kann und damit ist man der Gefahr entkommen. Nein, es gibt viele Rechteinhaber, die nicht in einer Verwertungsgesellschaft organisiert sind. Und jeder einzelne von denen kann den Einsatz eines Uploadfilters verlangen nach dieser Richtlinie. Das heißt, es ist völlig falsch zu sagen, solange die Plattform sich um alle Lizenzen bemüht, ist sie von der Pflicht zum Filtern ausgenommen. Jede Plattform, die unter die Definition fällt, das heißt profitorientierte Plattformen, die älter als 3 Jahre sind, müssen Uploadfilter einsetzen.
Und an der Stelle nochmal, um diesen Begriff zu klären, die Runde korrigiert mich bitte, wenn sie mit meiner Erklärung nicht einverstanden ist. Upload-Filter, das sind Programme, die eben rein automatisiert erkennen sollen oder angeblich auch erkennen können, ob es bei Posts, die ins Internet hochgeladen werden sollen, ob sich dabei um Urheberrechtsverletzungen handelt oder nicht. Und Frank Überall, sagen Sie uns nochmal, diesen Druck, den Julia Reda jetzt ja gerade schildert, unter dem die Plattformen dann stehen werden, der ist ja ganz erheblich. Was macht sie denn da so zuversichtlich, dass die sagen werden, naja, es ist vielleicht komplizierter, Upload-Filter zu vermeiden, aber der komplizierte Weg ist es uns wert, ist es nicht auf der Hand liegend, dass dann eben auch die Plattformen den für sie einfachsten Weg gehen werden?
Die Gefahr ist da und Upload-Filter haben wir ja heute auch schon. Es ist ja nicht so, dass wir über etwas sprechen, was jetzt ganz neu eingeführt werden soll. Den Eindruck kann man ja bei dieser Diskussion im Moment bekommen. Wie gesagt, wir lehnen sie auch ab und wir sind davon überzeugt, dass auch kleine Verleger beispielsweise durchaus sich um diese Lizenzen bemühen werden, eben zum Beispiel über die VG Wort oder die GEMA oder die VG Bildkunst. Das ist ein etabliertes Modell und es gibt ja entsprechend auch Regelungen auf europäischer Ebene, wo diese Verwertungsgesellschaften auch gestärkt wurden. Also man muss das schon im Gesamtzusammenhang sehen und welchen Grund sollte es geben, sich da rauszunehmen. Wichtig ist, dass die Urheberinnen und Urheber nach Artikel 11 jetzt endlich auch einmal verbindlich beteiligt werden. Also was auch nicht sein kann, auf der einen Seite, dass die großen Plattformen das Geld mit unseren kreativen Inhalten verdienen, seien es jetzt Texte, sei es jetzt Musik oder ähnliches oder eben auch bildhafte Kunst. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht sein, dass alleine dann von dieser Verwertung im Internet nur die Verleger profitieren. Und hier haben wir jetzt schon einen Durchbruch, wo die Urheberinnen und Urheber, und das ist auch der einzige Grund, warum wir das Ganze gutheißen, auch beteiligt werden. Denn noch einmal, Journalistinnen und Journalisten, Kreative wollen auch leben. Und im Moment kann auch keiner erklären, wenn diese Richtlinie nicht kommt, dann werden die großen Plattformen weiter sehr viel Geld kassieren und für die kreativen Inhalte, die sie nutzen, nicht bezahlen. Das kann so auch nicht funktionieren. Und wenn dann ein Hörer vorhin gesagt hat, in den Einspielungen, das Internet braucht keine Regeln, doch an der Stelle, wo Menschen davon leben, brauchen wir Regeln.
Frau Reda, ich höre Sie ächzen. Wir sind in der blöden Situation, dass Sie der einzige Studiogast sind, der nicht bei uns hier in der Runde ist. Wollen Sie darauf nochmal reagieren?
Ja, also ich muss sagen, dass schon heute Rechteinhaber angekündigt haben, dass sie keine Lizenzen erteilen werden. Das heißt, die Upload-Filter wären verpflichtend. Zum Beispiel Hollywood-Filme. Es ist völlig klar, die Rechteinhaber von neuen Blockbustern haben überhaupt kein Interesse daran, dass sie irgendwie auf Plattformen auftauchen. Und es gibt auch andere Rechteinhaber, die einfach nicht wollen, dass ihre Inhalte auf den Plattformen erscheinen. Die werden Upload-Filter verlangen. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es fair ist zu sagen, dass alle diese Plattformen, wo man theoretisch Inhalte hochladen könnte, auch für alle diese Inhalte Lizenzen brauchen. Also ich glaube, niemand bezweifelt, dass YouTube eine Lizenz für Musik haben sollte. Aber sollte zum Beispiel chefkoch.de, die Rezepteplattform, eine Lizenz von der VG Wort erwerben müssen für alle erdenklichen journalistischen Inhalte, nur weil es theoretisch möglich ist, dass dort jemand einen Presseartikel hochlädt und nicht ein Rezept?
Also chefkoch.de, das ist eine Seite, auf der entgegen dem Namen Hobbyköche oder mehrheitlich Rezepte teilen. Was wäre da jetzt das schlimme Szenario, das Sie sehen?
Also die Plattformen, die Inhalte aufbereiten, die urheberrechtlich geschützt sind und damit Geld verdienen, sollen Lizenzen erwerben. Chefkoch.de ist so eine Plattform. Dort werden geschützte Inhalte hochgeladen, in erster Linie Fotos. Und diese Plattform ist kommerziell, also die Firma dahinter verdient damit Geld. Das heißt aber noch lange nicht, dass dort Urheberrechtsverletzungen passieren oder dass irgendwie die Fotografen ausgebeutet werden und deren Verwertungsgesellschaft vergütet werden muss. Denn in aller Regel handelt es sich dabei um Fotos, die die Uploader selbst gemacht haben von ihren eigenen Gerichten. Das heißt, diese Richtlinie ist viel zu allgemein formuliert und tut so, als würde das ganze Internet nur aus YouTube bestehen und tut so, als gäbe es auf YouTube nur professionelle Musikvideos. Das ist einfach nicht durchdacht.
Ja, den Bogen wollen wir gleich nochmal spannen, welche Gefahr damit verbunden ist. Jetzt sehe ich, wir haben den ersten Hörer schon in der Leitung. Herr Meil meldet sich bei uns. Er ist Komponist und Musiker, meldet sich aus Stuttgart. Was ist denn Ihr Blick auf die Diskussion? Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, also ich kann natürlich jetzt auch nicht immer das komplexe Thema besprechen. Ich kann das nur aus der Sicht eines Komponisten. Ich mache das seit 30 Jahren hauptberuflich. Und ich denke, oft geht es ein bisschen unter. Das habe ich jetzt auch gerade schon mitgehört. Wir sind Individuen, wir sind Familien, wir sind Kollegen, Steuerzahler, Bürger. Also ich habe wirklich seit 30 Jahren arbeite ich in dem Bereich und immer auf freier Basis natürlich, aber ich arbeite mit Orchestern, ich habe viele Musiker für viele Projekte und das wird mir einfach immer, das wird nicht wirklich wahrgenommen. Ja, man redet immer irgendwie über, ich habe das Gefühl, das landet irgendwie immer in der Hobby-Ecke, aber wir sind hier wirklich auch Leute, die für dieses Land auch wieder arbeiten und Steuern bezahlen. Und ich finde, das kommt immer viel zu kurz. Das wollte ich einfach nochmal ganz klarstellen. Und ich möchte auch, es gibt auch immer ein Missverständnis oft, wenn ich mit Menschen rede hier, die sagen, ja, wieso willst du Geld für irgendwas im Internet? Ich sage aber, ich will nicht für irgendwas Geld, was im Internet ist, sondern ich will für die Nutzung Geld haben.
Das heißt, das Sie versprechen sich durchaus, das heißt, Sie versprechen sich durchaus einiges jetzt von dieser Reform?
Weiß ich nicht. Wir können das Rad nicht gut zurückdrehen, aber wir können auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. Darum geht's. Wir müssen auch mal eine Grenze ziehen. Und wir sind es ist schon wahnsinnig schwierig. Und sollen wir immer nur alles durchwinken und immer sagen, ja, okay, wir können es nicht ändern? Nee.
Okay, vielen Dank für Ihren Beitrag heute Morgen bei uns in Kontrovers. Danke dafür. Jetzt laufen wir zwar auf die Nachrichten zu, ich habe jetzt aber schon seit langem das Handzeichen von Herrn Ziegele, der nochmal reagieren will. Ist das Einspruch?
Es ist eigentlich nochmal kurz Zustimmung ausgedrückt zu dem, was der Hörer gerade eben gesagt hat. Also wir sind ja wirklich in einer Dilemmasituation. Wir wollen einerseits die Rechte der Urheber stärken, weil wir sagen, die produzieren Dinge, die wertvoll für die Gesellschaft sind und dafür sollten sie auch in irgendeiner Form vergütet werden auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite wollen wir die Kreativität und die Freiheit des Internets nicht übermäßig einschränken. Was der Hörer ganz am Anfang gesagt hat, dass das Internet keine Regeln braucht, glaube ich, kann auch keine Lösung sein. Wir haben damals gesehen mit illegalen Downloads von Kazaa über eDonkey und alles Mögliche, was passiert, wenn es gar keine Regeln gibt. Es wird sozusagen auch genutzt, diese Möglichkeit, dann kostenlos Dinge herunterzuladen, die aber einen Wert haben. Und ich denke schon, dass da Regeln braucht. Die Frage ist, ob das, was wir jetzt mit der Urheberrechtsreform haben, ob das die richtige Regelung ist und warum das alte Notice-and-Takedown-System, so heißt es ja, da nicht ausreicht.
Es bisher so ja geregelt ist, dass wenn ein Urheberrechtsverstoß auffällt, dass die Plattform dann darauf angesprochen wird und dann ihrerseits darauf reagieren muss. der Deutschlandfunk. Wie immer am Montagvormittag mit dem Journal am Vormittag, heute mit Kontrovers und dem Streit um Uploadfilter, Hass und Lügen im Netz, der Frage, welche Regeln braucht das Internet? Ich stelle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Studiogäste heute Morgen nochmal vor. Julia Reeder diskutiert mit uns. Sie ist uns aus Brüssel zugeschaltet, Mitglied des Europäischen Parlaments und der Piratenpartei und im Europäischen Parlament auch Mitglied im Rechtsausschuss. Marc Ziegele ist bei uns, Professor von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, Kommunikationswissenschaftler und der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall. Beide sind heute Vormittag hier zu Gast bei mir im Studio in Köln. Und in diesen nächsten Teil von Kontrovers möchte ich einsteigen. Einerseits natürlich nochmal mit der Erinnerung, dass wir uns über jegliche Beteiligung sehr freuen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer für unsere Live-Diskussion. Oder Sie mailen uns an kontrovers@deutschlandfunk.de. kontrovers@deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Werner Schreier heute Morgen schon gemacht. Er sagt, es ist ein weiterer Versuch, freie Nachrichten und Meinungen zu unterbinden. Stufe 2 von Zensur im Netz. Stufe 1 war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auf das wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Es schreibt uns Udo Knoblauch aus Leipzig, es gibt nichts, aber auch gar nichts zu regulieren. Das Internet sollte ein freies Medium bleiben, wie ich auch ohne sozusagen jeden Anspruch auf ein repräsentatives Bild heute Morgen den Eindruck habe, das Bild schildern kann aus unseren Hörermeldungen, dass die Skepsis gegenüber den Urheberrechtsplänen und den Reformen weit überwiegt. Wir haben aber auch die Mail bekommen von Maximilian Ruther, der sagt, es ist absurd zu behaupten, dass dieses Gesetz, selbst wenn es so kommen würde, etwas ändern würde. Die Plattformen, die hauptsächlich von illegalen Inhalten leben, wird es weitergeben und die werden auch mit einer Neuregelung nicht von ihrem Geschäftsmodell abrücken. Julia Reeder in Brüssel, wir sind da jetzt an diesem Punkt. Ist das Internet ein rechtsfreier Raum? Wenn wir auch die Hörermeldungen im Ohr haben zu Beginn unserer Sendung, die sagen, da an diesem Internet, da sollte man gar nichts regulieren. Was ist Ihre Antwort darauf?
Nein, das Internet ist heute schon kein rechtsfreier Raum. Das Urheberrecht gilt bereits im Internet und auch Plattformen sind verantwortlich für Urheberrechtsverletzungen, wenn sie von denen wissen und nichts unternehmen. Was sich durch diese Richtlinie ändern soll, ist, dass die Plattformen auch dann verantwortlich sind, wenn sie nicht über eine Urheberrechtsverletzung informiert wurden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil die Plattformen dann vor der Wahl stehen. Entweder sie löschen zu viel, um sich vor der Haftung zu schützen, dann passiert ihnen eigentlich nichts Schlimmes, außer dass die User davon negativ betroffen sind, oder sie löschen zu wenig, dann sind sie direkt in der Haftung drin. Das heißt also, ich denke, es sollte schon Regelungen des Internets geben, aber nicht diese Regelung. Denn die schießt weit über das Ziel hinaus. Und ich glaube, dass viele dieser Abwehrreaktionen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, dann lieber gar keine Regeln, vielleicht auch damit zu tun hat, dass ihnen halt beim Entwerfen dieser Regeln nicht zugehört wurde. Wir diskutieren ja schon seit über 2 Jahren über die Urheberrechtsreform. Und bei den Befürwortern hat sich einfach kaum jemand für die Leute interessiert, die tatsächlich diese Plattform nutzen. Es gibt im Moment, soweit ich weiß, keinen einzigen Abgeordneten im Europaparlament unter 30. Und wir haben uns nicht aktiv darum bemüht, die Lebensrealität dieser Leute auch wirklich in die Reform einfließen zu lassen.
Und dann lassen wir uns noch mal rübergehen zu dem Punkt, welche Gefahren da tatsächlich jetzt drohen. Sie haben eben das Beispiel von Chefkoch gebracht. Sie haben skizziert, was sicherlich hier auch in der Runde nicht strittig ist, dass die großen Hollywood-Verleihe, dass die auch möglicherweise gar kein Interesse dran haben, da Lizenzen abzugeben oder Lizenzverträge zu schließen. Aber sagen Sie uns nochmal, geht automatisch, ich frage es jetzt ein bisschen polemisch, geht das Internet kaputt, wenn Chefkoch.de ja Justierungen nach Justierungen ziehen muss? Oder geht das Internet kaputt, wenn wir keine Parodien auf Hollywood-Filme im Internet mehr haben?
Also das Internet ist, glaube ich, nicht entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet in dem Sinne, sondern es ist ein gradueller Prozess. Es ist richtig, was Herr Überall gesagt hat, dass es auch heute schon Uploadfilter gibt, allerdings in einem relativ begrenzten Rahmen. Also zum Beispiel YouTube setzt bereits Content-ID ein, das in erster Linie Musik und Videos erkennen kann. Und das macht heute schon ziemlich viele Fehler und löscht häufiger mal legale Inhalte, insbesondere von unabhängigen Künstlern und Künstlern. Das würde einfach viel häufiger passieren, weil es eben nicht mehr ausreichen würde, nur Filter für Musik und Video zu haben, sondern man müsste das auf alle urheberrechtlich geschützten Werke ausweiten, was technisch überhaupt nicht umsetzbar ist. Also ich glaube, es wird einfach einen stärkeren Einsatz von fehleranfälliger Filtersoftware geben, und zwar nicht nur auf den großen Plattformen wie Facebook oder YouTube, die das teilweise heute schon tun, sondern eben auch auf den kleinen, wo es eigentlich überhaupt kein Problem mit Urheberrechtsverletzungen gibt.
Frank Überall?
Naja, zum Beispiel Chefkoch.de hatten sie genannt und haben dann gesagt, wenn dann da jemand einen Presseartikel verlinkt, verlinken ist noch in Ordnung, beziehungsweise sie hat noch gesagt, einen Presseartikel draufstellt. Und genau das ist das Problem. Das ist dann auch heute schon eine Urheberrechtsverletzung. Und warum kann jemand mit meinem Werk, das ich eben nun mal beruflicher, ich lebe davon, also ich bin nicht nur als Dozent unterwegs, sondern auch selbst als freier Journalist, unter anderem auch hier für den Deutschlandfunk und für den Westdeutschen Rundfunk. Und ich möchte nicht, dass meine Werke einfach so in die Öffentlichkeit gehen, dass sie so einfach genutzt werden können, und sei es, dass ich mal ein Rezept geschrieben hätte, das ich eben in dem beruflichen Bereich mache, da möchte ich dann schon, dass von dieser Nutzung auch etwas abgegeben wird, denn irgendjemand verdient ja Geld damit. Und noch einmal, wir brauchen da aus meiner Sicht keine Upload-Filter. Ich bin davon überzeugt, dass das Lizenzierungssystem, das mit der VG Wort auf jedem Kopierer, auf jedem Scanner und allem ist eine solche Abgabe drauf, dass das möglich ist. Und die Blockbuster, ja, die werden im Zweifel heute schon Content ID haben und heute schon geblockt werden. Und wenn es dann in der nächsten Stufe dazu kommt, dass dann in diesen Bereichen Upload-Filter wirklich eingesetzt würden, dann muss man sich auch überlegen, dahinter nochmal Personal zu setzen, dass das Ganze dann eben die Zweifelsfälle, denn die Upload-Filter sagen natürlich technisch erstmal schwarz oder weiß, und da, wo sie eben nicht mit hinreichender Sicherheit schwarz oder weiß sagen, müsste man das möglicherweise nochmal prüfen. Ja, das kostet Geld, aber noch einmal, die Plattformen verdienen an der Stelle auch genug Geld. Es geht ja eben um die ganz Großen und nicht um die Kleinen, die möglicherweise irgendwo nur etwas zitieren wollen.
Herr Botor hat sich gemeldet und möchte mit uns diskutieren, seine Frage, wenn ich es richtig verstehe, vor allem einwerfen. Hallo Herr Botor, schönen guten Morgen.
Ja, meine Frage ist eigentlich naiv. Kann man nicht, wie jeder Künstler sein Gemälde signiert, das gleiche auch bei allen kreativen Produkten machen? Also ich denke, es geht darum, dass man zwei Rechtsgüter abwägen muss. Einmal die freie Meinungsäußerung und auch den Urheberrechtsschutz. Und Politik muss jetzt nicht irgendwelche Werte oder Beurteilung machen, sondern sie muss einfach nur die Lebensbedingung regeln und sozusagen, was auch die Kollegin eben sagte, dass auch die Lebensrealität der unter 30 hierhin abgebildet wird. Das heißt also Freizügigkeit, freie Meinungsäußerung, die Möglichkeit, sich künstlerisch zu äußern, muss man schützen, aber Urheberrecht und das Geld verdienen und die Selbstbestimmung auch. Und die technischen Probleme wurden genannt in der Sendung, und deswegen elektronisch das Signieren, so wie man ja bei E-Mails oder Online-Banking auch Signaturen verwendet, dann würde ja der Upload-Filter automatisch zielgerichtet erkennen. Also nicht schwarz-weiß ausfiltern, sondern er würde die geschützten Produkte erkennen, und die kann man dann im Prinzip bei der Vergütung berücksichtigen. Also da frage ich mich, warum kann man nicht erstmal nach einer einfachen Regelung suchen? Es geht ja auch übrigens noch darum, dass es nicht nur um Urheberrechtsschutz geht, sondern auch darum, dass zum Beispiel vom Kollegen, der jetzt journalistisch arbeitet, seine Zitierung geschützt wird. In Zeiten von Fake News ist das auch nochmal eine wichtige Funktion, die diese Upload-Filterung eben hätte, wenn sie gezielt vorgehen könnte.
Da bin ich jetzt sehr dankbar für die technische Expertise, die wir in dieser Runde haben. Frau Reder, ich bin jetzt mal so keck, das als Frage an Sie weiterzugeben. Halten Sie das für technisch für darstellbar?
Also ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das eine hat der Hörer schon selbst angesprochen, dass natürlich selbst wenn ein Werk erkannt wird, weil es zum Beispiel eine signierte Datei ist, ja trotzdem immer noch das Zitatrecht gilt oder zum Beispiel auch in anderen Ländern die Parodiefreiheit oder dass Nutzungen zu Bildungszwecken erlaubt sind. Und selbst die schlauesten Filter sind nicht in der Lage, das zu erkennen. Also zum Beispiel, ob es sich um eine Parodie handelt, dafür müsste der Algorithmus einen Sinn für Humor haben. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Also das heißt, der Filter kann nur erkennen, handelt es sich bei dieser Datei um eine, die uns bekannt ist oder nicht. Ich glaube auch, das Signieren von Werken ist schwieriger, als man sich das vielleicht vorstellt, weil urheberrechtlich geschützte Werke in ganz verschiedenen Formen auftauchen können. Also wenn man das Beispiel des Textes nimmt, dieser Text kann eben als Textdatei veröffentlicht werden, ihn kann jemand vorlesen in einer Audiodatei oder meinetwegen kann es sich auch um ein Video handeln, wo jemand in Gebärdensprache diesen Text vorliest. Alle diese verschiedenen Formen sind Urheberrechtsverletzungen desselben Textes, aber sie sind nicht einfach technisch zu erkennen. Ich glaube, wir sind auf dem Holzweg, wenn wir versuchen, im Vorfeld die Veröffentlichung von bestimmten Inhalten zu verhindern. Stattdessen sollten wir uns auf die Vergütung konzentrieren. Also wie können wir dafür sorgen, dass Geld bei den Urhebern ankommt? Dafür bin ich durchaus offen und das wäre sinnvoll. Aber leider konzentriert sich diese Richtlinie eben auf die Kontrolle, auf das Verbieten von Uploads, bevor sie überhaupt passieren. Und in dieser Form müssen wir diese Richtlinie bzw. den Artikel zu den Upload-Filtern und zum Leistungsschutzrecht ablehnen.
Herr Botho, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, es ist beantwortet. Aber ich würde auch sagen, dass meine Zielrichtung ging auch auf das Vergüten. Also ich hatte, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, nicht gesagt, meine Signaturidee sollte das Verhindern befördern, sondern es sollte das Vergüten befördern. Also ich würde mich auch der Meinung anschließen, unbedingt müssen die Urheber vergütet werden. Also das wäre auch meine Meinung, die ich unterstützen würde.
Okay, vielen Dank für Ihre Meldung heute Vormittag bei Kontrovers. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer und für unsere Live-Diskussion, die hier noch bis 11.30 Uhr läuft bei uns im Deutschlandfunk. Marc Ziegele, wenn wir jetzt den Versuch einer Zwischenbilanz machen. Wir haben Frau Reda gerade gehört, das Internet, das ist nicht entweder in dem Status kaputt oder nicht kaputt, an oder aus. Trotzdem wird die Debatte ja geführt im Sinne von, entweder wird das Internet jetzt gerettet oder es wird für immer kaputt gemacht werden durch die EU, durch diese Urheberreformpläne. Sie haben uns da vorhin schon so ein bisschen Anleitung gegeben, zu verstehen, warum das so ist. Was wäre aus Ihrer Sicht denn jetzt ein Ausweg? Also was müsste passieren, um diese Debatte wieder in halbwegs fruchtbare Gefilde zu bringen?
Na, ich glaube, wir reden momentan noch ein bisschen über unvollendete Tatsachen. Also das Gesetz ist noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Es ist noch nicht sozusagen bekannt, was das letztendlich auch für Folgen haben wird. Wir haben auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz viel im Vorfeld darüber geredet, was passieren wird und wie das die Meinungsfreiheit einschränken wird. Da geht es ja noch mehr um sogenannte Hassrede oder um respektlose Äußerungen, die Persönlichkeitsrechte verletzen. Also noch ein viel direkterer möglicher Eingriff in die Meinungsfreiheit. Jetzt haben wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit Anfang 2018 und die Anzahl, es gab eine Zwischenevaluation jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, glaube ich, die Anzahl an durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gelöschten Inhalten, die ist sehr überschaubar gewesen. Natürlich hatten wir auch so kurze spektakuläre Fälle, wie dass ein satirischer Inhalt von der Titanic damals gelöscht wurde und das wurde dann von Kritikern gleich genommen als Aussage, ja, das funktioniert nicht, das erkennt keine Satire. Aber letztendlich war die Hysterie im Vorfeld größer, als dann letztendlich berechtigt war. Ich sage damit nicht, dass die Sorge um diese Urheberrechtsreform ungerechtfertigt ist, das auf keinen Fall. Und gerade über Artikel 11 sollten wir vielleicht auch nochmal reden, das Leistungsschutzrecht, was ich als noch bedrohlicher tatsächlich für den informierten Bürger ansehe. Aber letztendlich führen wir die Debatte momentan noch so ein bisschen unter auf Sicht sozusagen. Wir wissen noch nicht, was wirklich am Ende passiert.
Frau Reda, Sie haben es gesagt, dass es vor allem bei den Jüngeren, auch ja teilweise so bei Schülern, 15-Jährigen, 13-Jährigen, dass es da eine große Unzufriedenheit gibt und auch das Gefühl, nicht gehört zu werden. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal ganz kurz bei diesem Punkt verharren, wie die Debatte läuft. Also es gibt jetzt ja Aufrufe auf Twitter, nie wieder die CDU zu wählen, was natürlich jedem freisteht. Aber ich habe da so ein bisschen mal reingelesen, wie da so gepostet wird. Ich würde da mal ein paar Beispiele zitieren und Sie dann gerne fragen, wie Sie das finden oder wie glücklich Sie da mit der Debatte sind. Wieso ist es scheißegal, was das Volk will? Verflucht, denkt nochmal nach und hört auf das, was euch gesagt wird, oder provoziert ihr es absichtlich, dass ihr Wähler verliert? Propaganda, ekelhaft. Geil, unser Deutschland wird da jedes Jahr besser, freue mich schon auf die Zukunft, wo wir nur noch Roboter, nur noch Befehle ausführen dürfen. Frau Reda, wie glücklich sind Sie mit der Debatte?
Ja, also dass Leute wütend sind, ist, denke ich, durchaus berechtigt, denn sie werden mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Jetzt wird klar, dass diese Richtlinie in vieler Hinsicht nicht auf die Lebensrealität der jungen Leute passt, und vorher hat sie niemand gefragt. Ich hoffe, dass wir diese Wut in positive Bahnen lenken können, also dass mehr junge Leute an der Europawahl teilnehmen am 26. Mai. Ich finde, also nie mehr CDU ist auf der einen Seite eine verständliche Reaktion, aber auf der anderen Seite, es gibt 751 Abgeordnete im Europaparlament, und ich finde es gut, wenn gerade junge Leute jetzt ihre Abgeordneten fragen, wie sie denn abstimmen werden. Es gibt sogar seit heute Morgen eine Webseite, die von der Nichtregierungsorganisation Epicenter ins Leben gerufen wurde, wo man genau das tun kann. Also die heißt pledge2019.eu, und da geht es eben darum, die Abgeordneten zu fragen, stimmt ihr dafür oder stimmt ihr dagegen? Und ich finde es durchaus gut, wenn sich Leute informieren und davon dann ihre Wahlentscheidung abhängig machen. Ich habe die Hoffnung, dass das Europaparlament zumindest Leistungsschutzrecht und Uploadfilter ablehnt. Dann kann man durchaus den Rest der Richtlinie auch verabschieden, inklusive der positiven Aspekte für Urheber, die Herr Überall genannt hat. Aber wenn das nicht passiert, dann glaube ich, dass viele auch möglicherweise dann von der EU enttäuscht sein werden. Und das fände ich schade, weil wir befinden uns mitten in einem demokratischen Prozess. Die Auseinandersetzung wird durchaus auch hitzig geführt. Aber entscheidend ist, ob die Abgeordneten am Ende auch wirklich auf diese Kritik hören. Und wenn sie das dann ablehnen, dann denke ich, wird das viele motivieren, sich an der Europawahl zu beteiligen und auch stärker darauf zu achten, was eigentlich in der EU besprochen und beschlossen wird.
Herr Gärtner hat uns angerufen. Herr Gärtner aus Jessen sehe ich hier in der Mitteilung. Schönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Jessen. Ja, und zwar, ich hatte zwar noch viel zu sagen, aber ich bleibe mal bei dem, was ich angekündigt hatte. Und zwar würde ich mal so als Filter bei den Upload-Providern, sag ich mal, so eine Idee, man könnte ja auch zum Beispiel nehmen, dass man die Software da so einrichtet, dass nur niedrige Qualität, also Low Quality Only, hochgeladen werden kann. Also so quasi so als Teaser, aber eben nicht so sehenswert, und dass die Menschen dann eben dann vielleicht noch mehr verlangen. Und dann, das gab es auch schon mal hier, dass man so die Dateien mit einem Verfallsdatum versieht.
Okay.
Dass sie dann automatisch sich selber löschen und nicht mehr verfügbar sind.
Ja, also noch weitere technische Vorschläge, die Sie hier in unsere Runde einspeisen. Herr Gärtner, was sagen Sie denn zu dem Punkt, an dem wir gerade inhaltlich waren? Wie gefährlich wird das Thema für Europa?
Oh, das ist ein sehr weites Feld. Andererseits sozusagen spaltet das Internet sehr durch diese von mir verachteten Algorithmen, weil da keiner weiß, wer die für wen und warum macht und aus welchem Interesse. Ist auch Betriebsgeheimnis, keiner sieht da durch. Und ich merke so in meinem bekannten Umkreis, dass viele sozusagen Desinformationen durch Überinformationen erfahren und dadurch ganz abschalten und sagen, na, die machen da eh, was sie wollen und nicht. Und dann entstehen eben durch diese Algorithmen diese Meinungsblasen, und da echauffieren sich die Menschen dann. Also Internet hat Pro und Con, also, aber direkte Politik mit direkten Politikern, gerade im alltäglichen Leben, das finde ich immer von Mensch zu Mensch besser hier, und es ist besser als Facebook.
Okay, Herr Gärtner, ganz herzlichen Dank für diese Meinung heute Morgen in Kontrovers. Wir wollen rübergehen jetzt in der Runde zu dem Punkt, den Sie hier gerade im Studio auch während der Nachrichtenpause schon munter diskutiert haben. Es gibt viel Streit um die Upload-Filter. Das ist der Artikel 13 der geplanten EU-Richtlinie. Und es gibt auch noch diesen Artikel 11, Herr Ziegeler hat es gerade angesprochen, das ist dieses Leistungsschutzrecht. Und Sie sagen, das ist durchaus oder kann durchaus auch mindestens genauso gefährlich werden. Und Frank Überall, Sie habe ich gerade schon so verstanden, dass Sie da ganz entspannt sind. Warum?
Na, ich bin deswegen entspannt, weil es das erste Mal gelungen ist, eben auch nach einem langen Diskurs, das ist ja nicht über uns hereingebrochen und es war auch ziemlich strittig, es ist das erste Mal gelungen, dass die Urheberinnen und Urheber da auch drin erwähnt werden mit einer angemessenen Beteiligung. Das heißt, die Verleger bekommen Geld, aber die Urheberinnen und Urheber werden daran entsprechend auch beteiligt. Und diese rechtsfreie Situation, die wir heute haben, dass viele junge Menschen auch glauben, im Internet ist halt alles umsonst. Das sind auch Fehler, die zum Beispiel die Verleger gemacht haben, die jahrelang alles kostenlos ins Internet gekippt haben, nur um Reichweite zu steigern. Die jetzt aber feststellen, ja, wir kriegen ja keine Abonnementgebühren mehr, wir bekommen letzten Endes keine Werbung mehr, wir haben eigentlich nahezu keine Einnahmen mehr, weil sich in der digitalen Welt das eben schwierig monetarisieren lässt. Das ist im Moment eine sehr, sehr problematische Situation, die irgendwann auch zu einem massiven Abfall von Medienvielfalt führen kann, also professionellen Medien. Und ich mag mich halt nicht alleine darauf verlassen, dass ganz viele Menschen privat irgendwas ins Netz schreiben. Ich kann, glaube ich, auch ziemlich gut kochen, womit wir fast schon wieder bei dem vorhin erwähnten Portal sind, würde mir aber nicht zumuten oder anmaßen, das sozusagen auf den Markt zu tragen und zu behaupten, ich sei professioneller Koch. Insofern muss man sich auch bewusst sein, auch kreative Tätigkeiten, wir hatten vorhin den Komponisten gehört, es gibt Filmemacher, es gibt Journalistinnen und Journalisten, also diese Kreativen müssen halt auch von irgendetwas leben und die Menschen daran gewöhnt zu haben, dass man das alles kostenlos bekommen kann im Netz, das kann so nicht funktionieren.
Frau Reda, mir geht es heute Morgen in der Runde so, dass immer, wenn ich meinen Gästen zuhöre, mir einfällt, dass wir den Schritt nochmal zurück machen müssen, diese Leistungsschutzrechte. Worum geht es da genau und was ist aus Ihrer Sicht die Gefahr?
Also zunächst mal geht es um Artikel, die von Presseverlagen im Netz veröffentlicht werden. Die sind heute schon urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt beim Journalisten und wird meistens an den Verlag übertragen, wenn dieser den Artikel veröffentlicht. Es gibt auch seit 2013 in Deutschland schon ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das darüber hinaus ein Recht direkt beim Verleger eingeräumt hat, das auch für relativ kleine Ausschnitte aus Presseartikeln gelten soll, die selbst überhaupt nicht urheberrechtlich geschützt sind, weil die nicht kreativ sind. Also zum Beispiel ein einfacher, faktenorientierter Satz wie Angela Merkel trifft Theresa May ist nicht urheberrechtlich geschützt, kann aber durchaus in Presseartikeln vorkommen. Dieses Leistungsschutzrecht ist in Deutschland eigentlich vollständig gescheitert. Also Herr Überall sagte, es sei ein Fortschritt, dass in dieser europäischen Richtlinie gesagt wird, die Einnahmen aus dem Leistungsschutzrecht sollen mit Journalisten geteilt werden. Also dazu kann man sagen, erstens soll das nur für Freelancer gelten, nicht für eingestellte Journalisten. Und zweitens wissen wir aus der Erfahrung in Deutschland, dass es überhaupt keine Einnahmen zu verteilen gibt. Das Leistungsschutzrecht hat nämlich den Verlagen nur Verluste eingebracht. Und in der Regel hat man gesehen, dass für diese kleinen Textausschnitte, also einzelne Sätze, niemand bereit ist zu bezahlen. Das europäische Leistungsschutzrecht geht leider noch einen großen Schritt über das Deutsche hinaus. Also in Deutschland wurde 2013 gesagt, Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren müssen für diese Textschnipsel bezahlen. Nach dem europäischen Leistungsschutzrecht soll das für alle Online-Dienste gelten. Also zum Beispiel auch für die Wikipedia oder für persönliche Blogs. Und ich halte das schon für eine potenzielle Einschränkung der Informationsfreiheit, weil man dann selbst zum Beispiel, wenn man einen Artikel verlinken will, aufpassen muss, ob man irgendwie einen einzelnen Satz daraus mit in den Link aufnehmen darf. Also zum Beispiel, wenn man das auf Twitter teilt. Und ich muss ehrlich sagen, also niemand bestreitet, dass die Zeitungsverlage wirtschaftlich unter Druck gekommen sind durch die Veränderungen, durch Digitalisierung. Aber das ist kein urheberrechtliches Problem. Das ist eigentlich ein Problem des Werbemarktes. Google und Facebook verdienen im großen Stil Geld mit Werbung, weil sie die persönlichen Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer und teilweise auch von anderen Leuten sammeln und damit gezielte Werbung schalten können. Das ist eigentlich das, was man regulieren sollte. Das würde auch den Presseverlagen helfen, wenn eben dieses gezielte Erwerben ein Stück weit eingedämmt wird. Aber ein Problem, das nicht durch das Urheberrecht entstanden ist, sondern durch den Werbemarkt, das wird man auch durch eine Verschärfung des Urheberrechts nicht eingrenzen können.
Ja, über das Problem beugen wir uns gleich in unserem letzten Teil hier bei Kontrovers. Streit um Uploadfilter, Hass und Lügen im Netz. Welche Regeln braucht das Internet? Das ist unser Thema heute Vormittag bei Kontrovers. Frank Überall ist bei uns, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Der Kommunikationswissenschaftler Professor Marc Ziegler von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und aus Brüssel zugeschaltet ist uns Julia Reeder, Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied der Piratenpartei und auch Mitglied im Rechtsausschuss und eine der leidenschaftlichen Kämpfer gegen die neuen Regeln, die Brüssel plant für, so heißt es ja immer wieder, einen besseren Schutz für Kreative und Autoren. Da schreibt uns Marc-Oliver Frisch: Ich bin Übersetzer und Autor und mich stört ganz massiv die Behauptung, man wolle mit dieser Reform die Rechte von Kreativen stärken. Diese Behauptung lässt sich ganz einfach widerlegen, wenn man sich beispielsweise mal Artikel 12 dieser neuen Richtlinie anschaut, über den öffentlich leider so gut wie gar nicht diskutiert wird. Das ist der Punkt, warum wir das heute in die Diskussion einspeisen. Dieser Artikel 12 soll nämlich dafür sorgen, dass ich als Urheber in Zukunft weniger Geld von der VG Wort erhalten werde und für meine gemeldeten Texte, weil die Verlage dann als Miturheber gelten. Die neue Richtlinie, die wird uns Autorinnen und Übersetzerinnen also massiv schwächen, weil sie uns eben pauschal abspricht, der alleinigen Urheber unserer Texte zu sein. Die rechtlichen Folgen dieser Schwächung sind überhaupt noch nicht absehbar. Und Herr Reinsch schreibt uns, oder besser gesagt B. Reinsch, ich weiß gar nicht, ob Herr oder Frau Reinsch, ich bin selbst ITler, also doch Herr Reinsch, und davon überzeugt, ohne wenigstens das temporäre Speichern von IP mit Zeitstempel hat man keine Chance, den verbalen wilden Westen im Internet in den Griff zu bekommen. Ein bisschen Zeit ist noch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich beteiligen wollen, 00800 4464 4464, die Nummer für unsere Live-Diskussion. Wir waren gerade vor den Nachrichten stehen geblieben bei der Diskussion um das Leistungsschutzrecht. Also es geht da im Wesentlichen um kürzere Auszüge, um Überschriften aus Zeitungsartikeln. Frank Überall, was ist Ihre Replik auf Julia Reeder, die gerade geschildert hat, welche Veränderungen sich da abzeichnen könnten?
Na, es dreht sich vieles um die VG Wort, die ja auch gerade nochmal angesprochen wurde. Also diese Verwertungsgesellschaft, ähnlich wie die GEMA im Musikbereich, hier jetzt eben im Textbereich. Und wir hatten ja, es hieß jetzt gerade von dem Hörer, dass gar nicht absehbar, was das dann rechtlich bedeuten würde. Da können wir einfach die Zeit ein bisschen zurückdrehen. 2-3 Jahre, da gab es diese Verlegerbeteiligung schon bei der VG Wort. Die ist dann juristisch gekippt worden. Jetzt soll sie wieder eingeführt werden. Und dass paritätisch die verschiedenen Beteiligten an der Veröffentlichung dort profitieren, also Verleger und Urheber, das war jahrelang der Standard. Insofern halte ich das nicht für allzu problematisch. Das ist eben lange Zeit sehr, sehr gut gegangen und warum man das jetzt so für extrem problematisch hält, erschließt sich mir nicht ganz. In Deutschland hieß es von Frau Reeder, das Leistungsschutzrecht sei hier gescheitert. Naja, da sind wir dann auch letzten Endes wieder bei einer Segnung der VG Wort, denn es liegt daran, dass es bisher gescheitert ist und dass eben auch nur Minus gemacht wurde. Wofür wird denn das Minus gemacht? Für Gerichtskosten. Weil die Plattformen einfach sagen, interessiert uns doch nicht. Wir wollen einfach nicht zahlen. Und für Lizenzen nicht zahlen. Die Lizenzen sind ja angeboten worden. Und das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Und dass diese Situation nicht neu ist. Ich hatte vorhin schon die Drucker, die Scanner und Ähnliches angesprochen, die Fotokopierer. Dass diese Situation nicht neu ist, merken wir regelmäßig als Mitglieder der VG Wort oder als Bezugsberechtigte, wie es so schön heißt, indem wir nämlich irgendwann immer wieder Schecks mit Nachzahlungen bekommen, beziehungsweise mittlerweile wird es überwiesen, zum Teil von erheblicher Höhe. Das dauert manchmal, bis sich so etwas durchsetzt, weil die Plattformen eben sich so sperrisch verhalten.
Also, dass die Plattformen nicht zahlen wollen, da muss ich gerade einhaken, ist ja zum Teil auch natürlich verständlich. Es geht hier um Nachrichtenaggregatoren wie Google News, die den etablierten Nachrichtenmedien Unmengen an Traffic bringen, also an Klicks, Weiterleitungen, die zeigen die Nachrichten auf den Aggregatoren, aber natürlich nur Teaser und Überschrift. Und um den Nachrichtenartikel zu lesen, müssen die Leute auf die Nachrichtenseite weiterkommen. Insofern ist das eigentlich kostenlose Promotion oder Werbung für die Inhalte der Zeitungsverlage und dass Google News dann sagt, dafür zahlen wir euch nicht auch noch Geld, ist eigentlich nachvollziehbar. Google News hat sich zum Beispiel dann auf die Position gestellt, wenn dieses europäische Leistungsschutzgerecht kommt, dann kann es auch passieren, dass Google News komplett abgeschaltet wird. Also dann sagen sie, wir wollen dafür nicht zahlen, also verlinken wir eure Inhalte auch nicht mehr. Und wir reden ja auch ein bisschen über Lügen im Netz. Was wären die Folgen davon? Ich bin ein Verfechter von Qualitätsjournalismus natürlich, aber wenn es keine Instanz wie Google News mehr gibt, die diese Nachrichten auch verlinkt, werden die Leute eben stärker in Kontakt mit Nachrichtenquellen kommen, die Inhalte auf dubiose Art und Weise aufbereiten, die halt nicht kein Interesse daran haben, dass ihre Inhalte vielleicht geschützt sind, aber ein sehr großes Interesse daran haben, Unwahrheiten zu verbreiten. Und dann ist eben nicht mehr der Artikel zur Europapolitik von Spiegel Online an erster Stelle, sondern vielleicht der Artikel von RT Deutsch oder Tichys Einblick oder sonstigen Nachrichtenquellen. Und das kann nun wirklich nicht im Sinne eines demokratischen Diskurses sein, dass wir hier die Bürger nicht mehr anständig informieren können.
Wäre aber auch geschäftsschädigend für Google. Also auf Dauer würde dieses Konzept bei denen auch nicht gut gehen. Und dann wäre es zumindest soweit, dass der Markt auch Platz machen würde für andere, die es dann eben anständig machen. Also ganz so eindimensional würde ich es dann auch nicht sehen.
Ja, Frau Reda, das aber war auch meine Frage an Sie. Ich habe Sie ja gerade tief einatmen hören. Sie wollen auch noch mal reagieren.
Ja, also zwei Dinge. Zunächst mal, also falls jetzt hier der Eindruck entstanden ist, die Plattformen benutzen einfach geschützte, also leistungsschutzrechtlich geschützte Inhalte und zahlen dafür nicht, dann stimmt das ja nicht ganz. Also die Plattformen haben gesagt, ja, sie wollen dafür nicht bezahlen und haben dann aufgehört, diese Snippets zu benutzen. Das muss man ja dazu sagen. Also man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt diese Snippets kostenpflichtig, aber ihr seid gezwungen, sie zu verwenden.
Sagen Sie kurz, also, was Snippets sind. Das sind
also
Überschriften.
Snippets sind diese Textausschnitte. Na, Überschriften sind wahrscheinlich noch erlaubt, weil es eine Ausnahme für kleinste Textausschnitte gibt. Aber wenn man daneben noch ein Foto anzeigt und vielleicht die ersten zwei Sätze aus dem Artikel, dann ist das eine Verletzung des Leistungsschutzrechts auch heute schon. Und als das eingeführt wurde, hat Google dann gesagt, gut, dann zeigen wir eben diese Snippets nicht mehr bei Google News, sondern nur die Überschrift. Das heißt also, sie haben sich genau an das Gesetz gehalten und dann haben die Verleger festgestellt, dass sie viel weniger Zuschauer auf ihre Seiten bekommen, weil diese Snippets tatsächlich attraktiver sind als nur die Überschrift und haben Google dann eine Gratislizenz erteilt. Das heißt, Google darf diese Snippets jetzt umsonst verwenden, aber die kleine Konkurrenz darf das nicht. Also Yahoo, Bing oder wenn man andere lokale Anbieter hat für Suchmaschinen, die müssen bezahlen und haben dann ein schlechteres Angebot als Google. Das heißt, das Leistungsschutzrecht hat eigentlich Google sogar noch gestärkt. Ich wollte auch noch was zur Verlegerbeteiligung sagen. Ich finde es relativ.
An der Stelle würde ich gerne den kurzen Punkt setzen, weil wir auch noch viele Hörer in der Leitung haben. Bitte merken Sie sich doch den Punkt, lassen Sie ihn geschickt gleich einfließen. Aber ich würde jetzt gerne rübergehen zu Herrn Böhmer, der hat sich aus Leipzig gemeldet.
Ja, guten Tag. Ich wollte noch erwidern zu Herrn Überall, der davon gesprochen hat, dass er seine Werke schützen möchte. Und dieser Schutz der Werke ist mir auch wichtig, weil ich als Softwareentwickler selbst mein Geld mit urheberrechtlich geschützten Werken verdiene. Aber diese Upload-Filter können dafür kein Hilfsmittel sein. Denn sie sind nicht nur teuer, wie er angesprochen hat, sondern auch unmöglich umzusetzen. Wenn ich auf kleinen Online-Plattformen, die ich betreibe, seine Texte potenziell schützen müsste, dafür müsste hier alle rechtlich geschützten Texte irgendwie erstmal vorliegen haben. Das ist unmöglich umzusetzen. Und vielleicht kann ein Google oder ein YouTube sich sowas leisten. Aber als kleiner Plattformbetreiber steht man da vor dem Aus. Diese Haftungsumkehr, dass ich nicht nur auf Nachfrage, wenn ich benachrichtigt werde, etwas löschen muss, sondern schon im Voraus alles erkennen muss, die macht es für uns unmöglich. Und es wird kleine Plattformen ja vor das Ausstellen oder auch kleine Dienste, die ich gerne anbieten würde, die kann ich dadurch nicht anbieten. Dieses Risiko ist riesengroß und nicht abschätzbar. Das kann man als kleiner Anbieter in Deutschland nicht umsetzen.
Okay, Herr Böhmer, vielen Dank für den Einwurf. Wir sammeln jetzt im Moment. Frank Überall hat gleich Gelegenheit zu reagieren. Wir gehen weiter zu Herrn Winter aus Bayreuth.
Ja, guten Tag, hier spricht Winter.
Hallo.
Dieses Gesetz versucht ja, die Verantwortung für den Verstoß zu verschieben von dem Verstoßenden auf den Provider. Und das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Mein Vorschlag wäre, dass wenn man einen Upload-Filter verwendet, dann kann, so wie ich das sehe, nur verdächtiger Text identifiziert werden. Und dieser verdächtige Text könnte ja dann von dem Provider an den Rechteinhaber gemeldet werden. Und da müsste dann eben auch die Anonymität aufgehoben werden, dass der Rechteinhaber weiß, wer den Verstoß begangen hat, und dann kann er das ja verfolgen. Und das Zweite, das ja hier immer für die Verlage plädiert wird, worum ist es besser, wenn der Verlag den Kreativen ausnutzt, als wenn die Plattform ihn ausnutzt? Stichwort Clickworker. Da gibt es ja Leute, die eben auch für Mindestlohn irgendwelche Texte verfassen, die Verlage dann gegen Geld veröffentlichen.
Okay, auch interessantes und wichtiges Thema. Vielen Dank an Herrn Winter. Und Henning Tillmann aus Berlin hat uns angerufen. Er war für die SPD in der Arbeitsgruppe Digitale Arbeit. Bei der Koalitionsverhandlung, da war er dabei, beschäftigt sich auch hauptberuflich, sage ich jetzt mal keck, mit Themen der Digitalisierung. Herr Tillmann, was ist Ihr Einwurf heute Morgen?
Ja, schönen guten Morgen. Erst einmal vielen Dank, dass Sie das Thema behandeln. Das freut mich sehr. Es ist, wir haben bei den Koalitionsverhandlungen letztes Jahr eigentlich einen glasklaren Satz in den Koalitionsvertrag geschrieben, nämlich, dass die Upload-Filter als unverhältnismäßig abgelehnt werden. Mir war damals nicht klar, dass man ein Jahr später genau wirklich das Gegenteil von dem tut und sich an diesen Satz gar nicht mehr zu erinnern mag. Das wurde auch seit vielen Teilen der Bundesregierung verschlafen, muss man sagen. Es gab letzte Woche da nochmal die Möglichkeit, das zu korrigieren. Das wurde nicht gewollt, und mich erschüttert schon teilweise, dass viele unterwegs sind mit dem Glauben, sie könnten jetzt mal den Großen einen auswischen, verhalten sich aber mit diesem Gesetz und mit diesem Verfahren aber eigentlich sehr schädlich gegenüber dem kleineren und mittleren Unternehmen. Und diese Unwissenheit, die wir eigentlich versucht haben, mit diesem klaren Satz abzubügeln oder klarzumachen, dass das ignoriert wird, das ist schon sehr verwunderlich.
Ja, und an wen richtet sich da die Kritik? An die SPD-Justizministerin Barley, die ja nun in dieser letzten Abstimmungsrunde das mit durchgewunken hat? Oder, wie es im Netz ja mehrheitlich diskutiert wird, an die CDU? Wobei man da fairerweise sagen muss, auch da gibt es ja sehr kritische Stimmen, was die Upload-Filter betrifft. Und wir haben es zu Beginn der Sendung angesprochen, da gibt es dann eher den Dissens, ob es diese Upload-Filter überhaupt zwangsläufig geben muss. Sagen Sie nochmal.
Da braucht man sich nichts vormachen. Die Upload-Filter stehen zwar nicht im Text drin, aber es gibt technisch, und das sage ich auch als Diplom-Informatiker und als Softwareentwickler, es gibt keine Alternative dazu, wenn man das vernünftig machen will. Also de facto kommen sie, wenn man nicht die Lizenzvereinbarung abschließt, die man gar nicht abschließen kann, vollumfänglich. Also das heißt, sie werden kommen. Und die Kritik, die richtet sich natürlich erst einmal in den letzten Monaten an die gesamte Bundesregierung. Es wurde dort verschlafen. Es wurde dann aber von der Justizministerin noch erkannt, dass man, hier hat man etwas versäumt, man wollte Korrektur machen. Aber das Kanzleramt, und da hat quasi die Netzgemeinde in Anführungsstrichen auch vollkommen recht. Also ich frage mich schon, was ein Helge Braun, der angeblich dagegen ist, ein Kanzleramtsminister, aber auch Doro Bär, die dort dagegen ist, was die eigentlich beruflich machen. Wenn das Kanzleramt doch da so stark dafür ist. Und ich glaube schon, dass man sagen muss, es wurde ja von Herrn Voss im Europäischen Parlament vertreten. Und auch dieses Bundeskanzleramt ist ein voller Fan dieser Upload-Filter. Und das ist sehr bedauerlich, weil es, wie gesagt, anders vertraglich verankert war.
Okay, da haben wir jetzt, vielen Dank für diese Einwürfe und für diese Kritik. Da haben wir jetzt keinen hier in der Runde, an den sich diese Kritik unmittelbar richten würde. Aber wir merken es uns für das nächste Interview hier bei uns im Deutschlandfunk, dann mit einem der Beteiligten. Frank Überall, jetzt möchte ich Dankeschön damit an Herrn Tillmann in Berlin, an Henning Tillmann. Jetzt lassen Sie uns nochmal auf die Punkte eingehen, die wir gerade gehört haben. Herr Böhmer hat ja auch nochmal davor gewarnt, dass wir mit diesen Upload-Filtern gerade ein Ungleichgewicht zulasten der Kleinen bekommen werden. Warum sehen Sie das anders?
Naja, nochmal, wir haben schon Upload-Filter, und letzten Endes wir als Deutscher Journalistenverband wollen auch keine Upload-Filter und sind davon überzeugt, dass mit Lizenzen sich das besser handeln lässt. Und es geht auch nicht darum, den Großen eins auszuwischen, sondern den Großen klarzumachen, dass sie sich nicht fortgesetzt illegal verhalten können und Urheberrechte, also die Rechte von uns Urheberinnen und Urhebern, mit Füßen zu treten. Da muss sich etwas ändern. Dieses Gesetz krankt sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Es ist aber auch das Ergebnis eines langen Trilogverfahrens. Das heißt, so einfach kann das Europäische Parlament jetzt auch nicht mal eben was ändern. Und wenn es jetzt nicht käme, dann muss es ja noch in nationales Recht umgesetzt werden. Da bestehen dann durchaus, Ziegler hat es ja auch gesagt, Möglichkeiten, auch vieles nochmal neu zu interpretieren. Aber wenn es jetzt nicht käme, ja, dann kommt die EU-Wahl und ob es dann irgendwann nochmal auf die Schiene gesetzt wird, ist die große Frage. Also insofern, der Aspekt der Lizenzen gegen Upload-Filter wird aus meiner Sicht in der Diskussion etwas vernachlässigt.
Okay, gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Herr Winter hatte den Vorwurf hier in die Runde gebracht, dieses Thema Anonymität ja restriktiver zu handhaben. Frau Reeder, ich vermute, dass die Abgeordnete der Piratenpartei da der Ohnmacht nahe ist.
Also ich denke, dass das Vergüten, also pauschales Vergüten, der sinnvollere Weg wäre, als wieder anzufangen, jetzt Einzelpersonen zu verfolgen. Das Problem ist, das ist leider in diesem Vorschlag nicht vorgesehen. Und damit wir eine vernünftige Regelung finden können, wo zum Beispiel YouTube die Verwertungsgesellschaften für Musik bezahlen muss, da habe ich ja gar nichts dagegen, müssen wir erstmal den Artikel 13, wie er jetzt ist, mit den Upload-Filtern ablehnen.
Steht
ich fand
nicht
auch
drin.
Sehr interessant. Natürlich steht das da drin. Also Sie haben das Wort Technologien durch Mittel ersetzt und dergleichen. Aber ich habe doch an den Verhandlungen teilgenommen. Und es haben jetzt mehrere IT-Experten hier erklärt, dass es anders gar nicht geht. Und jeder einzelne Rechteinhaber, der keine Lizenz erteilen will, kann das Filtern verlangen. Also ich finde, es macht wenig Sinn, auf dem Niveau zu diskutieren, werden da Upload-Filter verlangt oder nicht. Das ist völlig klar. Die Frage ist, sind wir damit einverstanden oder nicht? Und da muss ich ganz klar Nein sagen. Ich fand viel interessanter die Frage, also werden die eigentlichen Urheber da jetzt eigentlich geschützt oder nur die Verlage? Weil also hier hat ein Übersetzer angerufen und gesagt, er bekommt weniger Geld, wenn die Verlegerbeteiligung wieder eingeführt wird. Und dann sagt ein Journalistenvertreter hier, das ist schon in Ordnung. Und das finde ich merkwürdig, weil sie sollen doch eigentlich die eigentlichen Urheber vertreten und nicht die Verleger. Warum sind Sie dann dafür, dass die Urheber von dem Geld, wo der Bundesgerichtshof gesagt hat, das steht Ihnen zu, etwas an die Verleger abtreten müssen? Also es ist doch heute so, dass die Gehälter von Urheberinnen und Urhebern viel niedriger sind als die, die in den Verlagen arbeiten. Also warum soll hier zugunsten der Verlage umverteilt werden?
Es geht um die Akzeptanz des Systems und das hat jahrzehntelang funktioniert mit der VG Wort und ich bin davon überzeugt, dass das auch weiterhin der richtige Weg ist. Und diese Diskussion werden wir ja unter anderem in wenigen Wochen auf der Mitgliederversammlung der VG Wort in München wieder führen. Das wird regelmäßig geführt, die Diskussion. Und in der Tat, ich bin zur Akzeptanz des Systems, dass wir als Medienbereich dann eben solchen Plattformen gegenüber, anderen Anbietern gegenüber gemeinsam dastehen, bin ich dafür. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Leute, die Hersteller von Kopierern, von Scannern und so weiter, alle freiwillig gezahlt hatten. Sie haben es auch auf Prozesse ankommen lassen, die dann gewonnen wurden, weil wir alle zusammengestanden haben.
Ja,
und deswegen gibt es dann diese schönen Nachzahlungen immer wieder mal.
Aber hier hat ein Urheber einen Prozess gegen die Verleger gewonnen und das Gericht hat gesagt, das Geld gehört dem Urheber und nicht dem Verleger. Und man kann doch nicht sagen, das System funktioniert, wenn in Deutschland Tausende von Urheberinnen und Urhebern an der Armutsgrenze leben und das bei den Verlagen nicht der Fall ist.
Naja, nicht allen Verlagen geht es super gut. Wir reden zum Beispiel auch über Buchverlage, denen es zum Teil gar nicht gut geht. Also es ist schon etwas komplexer und auch die Regelungen, die da angegriffen worden sind, sind etwas komplexer.
Ja, interessanter Punkt, unter den ich jetzt auch einen solchen setzen will, weil wir den Fokus nochmal weiten wollen. Wir wollen nochmal gucken, wie steht es eigentlich um die Freiheit des Netzes? Wie steht es um die Meinungsfreiheit im Netz aktuell? Wir wissen, dass das Internet als Massenmedium neben die bisher von uns als klassische Medien bezeichneten Medien getreten ist. Marc Ziegele, die Frage an den Kommunikationswissenschaftler, wie zufrieden sind Sie denn mit diesem Internet?
Wir haben mit dem Internet was Großartiges, was ein enormes Potenzial, sage ich mal, hat für Meinungsfreiheit, für demokratische Prozesse, für Partizipation der Bürger am politischen Prozess, Möglichkeiten, dass sich Meinungen besser bilden können, dass Minderheiten stärker sich artikulieren können, einen direkten Zugang zur Öffentlichkeit haben, klassische Gatekeeper sozusagen umgehen können. Also wir haben eigentlich mit dem Internet etwas ganz Großartiges, was aber, wie wir eben auch sehen, ohne Regeln nicht so gut funktioniert. Das sehen wir an dem Phänomen Hass im Netz, wenn wir da Wildwuchs betreiben oder treiben lassen, dann wird der Ton im Netz rauer, wenn es gar keine Regulierungen gibt. Ich bin nicht der Ansicht, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz da die einzige Möglichkeit ist, aber dass sich zum Beispiel Instanzen wie der Journalismus auch darum kümmern, dass wie die Diskussionen online geführt werden, indem sie bestimmte Regeln, Normen setzen, das finde ich schon wichtig. Und auf der anderen Seite geht das eben auch in andere Bereiche, wie jetzt die Urheberrechtsreform, über die wir reden, eigentlich vom Grunde her ein sinnvoller Ansatz ist, aber natürlich auch auf der anderen Seite Möglichkeiten einschränkt. Das Internet ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer ganz gerne momentan in der Pubertät, wo ihm gewisse Regeln sozusagen anerzogen werden sollen, gegen die es sich aber noch so wehrt, als quasi Rebellion. Und das ist ein Verhandlungsprozess, wir haben den noch nicht abgeschlossen. Die Nutzer wollen ihre Freiheiten behalten. Es geht ja vor allem da auch um die Verbreitung der sogenannten Memes, dass sich kleine Bildchen mit Texten auf humorvolle Art und Weise frei verbreiten können. Davor haben viele Angst, dass es dann nicht mehr geht. Und das sind eben diese Punkte. Also Liebgewonnenes im Internet, da ist die Furcht, dass das dann nicht mehr geht. Und ich glaube, wir sind mit diesen Verhandlungen, welche Regeln fürs Netz gelten sollten, noch nicht fertig. Und das jetzt ist ein Schritt, der muss auch noch nicht der beste sein.
Jetzt laufen wir schon aufs Ende der Sendung zu. Ich würde jetzt versuchen, hier noch einen konstruktiven Ton zu den wir eigentlich, fand ich, die ganze Zeit im Laufe der Sendung ohnehin hatten. Aber das nochmal jetzt in den Fokus zu nehmen. Julia Reda, die Frage an die Europaabgeordnete von der Piratenpartei. Was wäre denn Ihre Zwischenbilanz? Was haben wir gelernt aus diesem Streit jetzt um die Nachschärfung des Urheberrechts?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass von Anfang an alle Betroffenen an den Diskussionen beteiligt werden. 2013 hat die EU-Kommission eine öffentliche Umfrage gemacht, wie die Urheberrechtsreform ausgestaltet werden soll. Da haben sich auch ganz viele Internetnutzerinnen und Nutzer dran beteiligt, aber deren Vorschläge sind nicht in den Vorschlag eingeflossen. Und ich glaube, das ist das Problem. Also wir brauchen eine Urheberrechtsreform, aber nicht diese in dieser Form. Und wir brauchen eine breitere Debatte, die die Netzgemeinde mit einschließt. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal zumindest die strittigsten Artikel ablehnen. Und da kann ich nur hoffen, dass viele Leute an den Protesten am 23. März teilnehmen und das Europaparlament dann in der Endabstimmung zumindest die strittigsten Artikel ablehnt.
Frank Überall, was wäre Ihre Herangehensweise? Wir hören gerade von Herrn Ziegele, das Internet sei ja in der Pubertät. Was wäre Ihre Idee, was wären Ihre wichtigsten Forderungen, wie die Diskussion teilweise auch schiefe Diskussionen, Hass und Lügen, welche Antwort eine Mediengesellschaft darauf gibt?
Das könnte allein ein abendfüllender Vortrag werden. Das also erstmal, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Denn insofern plädiere ich klar für die Annahme dieser Richtlinie, dieser Urheberrechtlinie, also im Gegensatz zu Frau Reda. Aber ansonsten freue ich mich schon, dass es überhaupt jetzt mal eine gesellschaftliche, auch eine politische Debatte darüber gibt. Wie soll eigentlich das Internet der Zukunft aussehen? Was muss sich verändern? Und dass sich was verändern kann. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns noch die Zugangsdaten zu Hause im Mail-Account hat von wer kennt wen, einem Netzwerk, das jetzt zu Recht fast keiner mehr kennt. Oder StudiVZ. Ja, aber das waren auch mal so Hypes. Also insofern, ich glaube nicht, dass für ein für alle Mal klar ist, dass die Googles und Facebooks dieser Welt ihre Macht immer noch weiter ausbauen werden. Wir müssen als Gesellschaft auch mal sagen, stopp, bis hierhin nicht weiter. Das wollen wir jetzt so nicht. Und dann kann sich daraus auch einiges entwickeln. Und an dieser Entwicklung müssen, und da hat Frau Reda recht, da gebe ich ihr dann auch gerne konstruktiv den Ball wieder zurück, da müssen sich möglichst viele gesellschaftliche Gruppen drum kümmern. Bisher ist das Internet für die meisten einfach irgendwie da und dass es da auch politische Regulierung braucht, ist vielen nicht bewusst. Und wie das dann reguliert werden kann und wo es auch nicht reguliert werden muss, darüber müssen wir intensiver in der ganzen Gesellschaft diskutieren.
Sagt Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, jetzt zum Ende unserer Sendung Kontrovers. Streit um Uploadfilter, Hass und Lügen im Netz. Welche Regeln braucht das Internet? Das war das Thema, das wir heute Vormittag diskutiert haben. Professor Marc Ziegele war bei uns, Kommunikationswissenschaftler von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und aus Brüssel zugeschaltet war uns die Abgeordnete im Europaparlament von der Piratenpartei Julia Reda, dort Mitglied Mitglied im Rechtsausschuss. Ganz herzlichen Dank Ihnen für diese spannende Diskussion. Ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für Ihre Beteiligung und ein großes Sorry natürlich auch an alle, die heute Vormittag nicht zu Wort kommen konnten. Umwelt und Verbraucher folgt jetzt hier im Deutschlandfunk ab 11.35 Uhr. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.